Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Freunde, es freut mich, dass ich heute hier stehen und etwas weitergeben kann aus dem Wort Gottes. Der Herr möge mir helfen dabei. Heute ist der zweite Adventssonntag. Da bewegt uns besonders das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt. Sowohl sein erstes Kommen in Bethlehem, in Niedrigkeit, als auch seine zweite Wiederkunft als König und Herr der Welt. Die Gemeinde Jesu hat den Auftrag, diese Tatsache immer wieder wach zu halten und auch immer neu verkündigen. Dazu sind wir heute Morgen hier zusammengekommen. Als Übertitel über den Predigttext, den ich nachher lesen werde, möchte ich zuerst zwei Bibelworte stellen, die den Predigttext unterstützen sollen. Zunächst aus dem Alten Testament, Jesaja 62, Vers 11. Da steht: Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Das ist eine felsenfeste Adventszusage. Und aus dem Neuen Testament noch ein Wort aus Lukas 12. Vers 32, da sagt Jesus zu den Jüngern: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das ist ein Wort an die bedrängte, verfolgte, ja, die leidende Gemeinde Jesu. Und nun der Text, den ich für die Predigt nehmen möchte, aus 2. Petrus 3, von Vers 1 bis 10, 10a, ja. 2. Petrus 3, von Vers 1 bis 10. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebot des Herrn und Heilandes. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Zunächst soweit aus dem zweiten Petrusbrief, Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir feiern heute den zweiten Adventssonntag. Alles strebt in unseren Tagen auf das uns bevorstehende Weihnachtsfest hin. Wie bekannt feiern wir die Geburt Jesu Christi, der als Sohn Gottes in diese Welt kam. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, so singen es besonders die Kinder. Wir blicken immer wieder zurück auf die Geburt und erbauen uns an der Weihnachtsgeschichte. Das ist natürlich richtig. Auch ich erfreue mich immer wieder an der Weihnachtsgeschichte. Wir feiern an Weihnachten einen Vorgang von gewaltigem, kosmischem Ausmaß. Gott, der Ewige, sendet seinen Sohn in diese Welt. Er hat dem entsprochen, was in Jesaja 64, Vers 1 steht. Da klagt und fleht der Prophet in seiner Not im Alten Testament: Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabstiegest. Das ist in Bethlehem geschehen. Die Ewigkeit kommt in die Zeit. Gott betritt leibhaftig diese Welt in Jesus Christus. Er hat tatsächlich den Himmel aufgerissen. So ist Weihnachten ein Fest der Freude für jeden gläubigen Christen. Gerne dürfen wir uns daran erinnern und es auch feiern. In unserem Text aus 2. Petrus 3 geht der Blick aber nach vorne in eine Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu. Denn Jesus hat davon immer wieder gesprochen. Die Geburt in Bethlehem, die leider etwas verniedlicht wird und sich so romantisch anhört, war alles andere als romantisch. Die Geburt Jesu und die Umstände dabei gibt die Herzenshärtigkeit des Menschen wieder. Maria und Josef bekamen keinen Platz, weder in einer Herberge noch in einem Privathaus. Schließlich erbarmte sich einer und stellte seinen Viehstall zur Verfügung. Da wurde Jesus Christus geboren. Diese Herzenshärtigkeit des Menschen wurde auch später sichtbar. Bei seiner Lehre widerstand man ihm und er hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Deshalb vorweg die Frage: Hat Jesus in deinem und meinem Leben, im Lebenshaus Platz? Oder muss er sich in einer Rumpelkammer zufrieden geben? Ist Jesus bei dir angekommen? Wir wissen ja, dass Jesus sein Werk zu Ende geführt hat. Er starb am Kreuz, wurde begraben, ist am dritten Tag auferstanden und gen Himmel gefahren. Er sprach eindeutig von dem, dass er Wiederkunft kommt. Dann aber als Herr und Richter dieser Welt. In diesem Spannungsfeld leben wir heute. Von Himmelfahrt und zweiter Wiederkunft Christi. Deshalb richtet unser Text den Blick nach vorne, auf die Zukunft. Im gleichen Spannungsfeld stand auch die frühe Christengemeinde. Sie verkauften zum Teil ihre ganze Habe oder verteilten es so, dass sie verarmten, weil sie fest glaubten, Jesus kommt bald wieder. Später wurde für sie gesammelt, um sie am Leben zu erhalten in Jerusalem. In Thessalonich wurde nicht mehr gearbeitet, weil man auf Jesus wartete. Die frühe Gemeinde stand stark in der Naherwartung Jesu. Das ist grundsätzlich kein Fehler, denn der Herr kann jeden Tag, ja, jede Stunde oder Sekunde kommen. Möglicherweise kann er während dieser Predigt kommen. Doch es birgt eine Gefahr in sich, die Schwärmerei und übereiltes Handeln, bis hin zu Jahres- und Tagesbestimmungen. Viele haben sich solche Aussagen angemaßt. Dazu haben wir keinen Auftrag und auch keine Befugnis. Jesus sagt, diesen Tag, diesen Zeitpunkt bestimmt Gott, der Vater, allein. Für uns gilt, seid bereit. Kürzlich las ich einen Satz diesbezüglich. Da sagt jemand, lasst uns ruhig vom Himmel schwärmen, doch bleiben wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Ich denke, das ist auch für uns eine Hilfe. Offensichtlich herrschte Unsicherheit in der Urgemeinde. Diese scheinbare Unsicherheit damals, zur Zeit des Petrus, nutzten die ruchlosen Spötter aus. In Kapitel 2 deutet Petrus Irrlehrer und falsche Propheten an. In unserem Kapitel 3 spricht er von eigensinnigen Spöttern, die in der letzten Zeit auftreten werden. Diese Spötter stellen eine raffinierte Frage. Ja, wo bleibt denn das Versprechen von der Wiederkunft? Die Väter, die das glaubten, sind gestorben. Es geschah zu ihrer Zeit nichts und wird auch in Zukunft nichts geschehen. Es bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung war. Ihr werdet vertröstet, vertröstet und nichts geschieht. Damit wurde Zweifel gesät. Die Christen wurden verunsichert, sie kamen ins Wanken. Spötter und Lästerer stehen auch heute auf und widersprechen frech der christlichen Botschaft. Sie leugnen, dass Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort. Sie sprechen vom Gotteswahn, dem einige verfallen sind, und glauben an den Urknall, durch den dann alles sich von selbst weiterentwickelt hat. Das ist die Evolutionslehre. Man spricht von der Mutter Natur, die alles regelt und vertraut auf die Naturgesetze. Sie glauben auch nicht, dass Gott in den Zeitlauf eingegriffen hat, und leugnen auch die Sintflut. Alles, was die Bibel berichtet, seien Mythen. Alles habe sich selbst und von selbst entwickelt. Roger Liby sagt dazu, das widerspricht jeglicher Logik. Etwas, was noch nicht existiert, kann sich auch nicht von selbst erschaffen. Zudem widerspricht dieser Gedanke dem ersten thermodynamischen Hauptsatz in der Physik. Darüber weiß ich leider nicht Bescheid, aber Roger Liby ist ein gelehrter Mann und er weiß, wovon er spricht. Wer heute noch dem Schöpfungsbericht der Bibel glaubt, muss damit rechnen, dass er als engstirniger, weltfremder, wissenschaftsfeindlicher Fundamentalist bezeichnet wird. Petrus hat diese willentliche Ablehnung des Schöpfungsberichtes in der Endzeit vorausgesagt. Er spricht von Spöttern der Endzeit. Der Spott geht aus von Menschen, die nach ihren eigenen Begierden und Lüsten leben. Eigenwillig behaupten sie Dinge, die der Bibel widersprechen. Dafür wendet man sich heute anderen Mythologien zu. Aberglaube, buddhistische Lehren und Esoterik haben heute Hochkonjunktur. Man kann ruhig heute von Neuheidentum sprechen. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, Vers 22 in einem ähnlichen Zusammenhang: Indem sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Petrus ist felsenfest überzeugt, dass trotz Anfeindungen, Spott und scheinbarer Verzögerung Gottes Weissagungen in Erfüllung gehen. Deshalb schreibt er diesen zweiten Brief. Die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu ist in der Tat eine Zeit der Anfeindung und des Spottes. Denken wir nur an die weltweite Christenverfolgung. Bei uns weniger die Verfolgung, was in vielen Teilen der Welt üblich ist. Viele Menschen sterben um ihres christlichen Bekenntnisses willen. Aber umso mehr die Verführung ist es, die uns droht, besonders für junge Menschen. Die Welt zeigt sich von ihrer schönsten Seite und wirbt um uns. Die Gemeinde Jesu wird stets versucht, vom Wort Gottes und von Jesus abzulassen. Deshalb ruft Petrus auf, die Botschaften der alttestamentlichen Propheten und die neutestamentlichen Apostel zu beachten und wachzuhalten. Beide Teile der Heiligen Schrift sprechen von Christus, sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Das Alte Testament spricht von ihm durch die Propheten. Jesus sagt in Johannes 5, 39 zu den Juden, zu den Schriftgelehrten: Ihr durchforscht die Schriften, um ewiges Leben zu haben. Und sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr kommt nicht zu mir. Das Neue Testament spricht von Christus durch die Apostel und ihr Zeugnis von ihm. Wer die Person Jesu in Frage stellt, der stellt auch Jesus in Frage. Und wer das Wort Gottes in Frage stellt, der stellt auch Jesus in Frage. Petrus wurde ja von einem Jesusleugner, Jesusverleugner zu einem Jesusbekenner. Er appelliert durch die aufmerksame Erinnerung an das apostolische Wort, wieder zu einem reinen, lauteren Denken zu kommen. Das Denken wird bei Gott nicht ausgeschlossen. Man braucht also nicht seinen Verstand abzugeben, bevor man hier reinkommt. Gott spricht eher unser Denken an, weniger unser Empfinden. Gefühle und Empfindungen können täuschen. Denken ist die Schaltstelle unserer Seele. Wir müssen sehr wachsam sein und dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Denken. Denn auch unser Denken kann rasch unrein oder verdorben sein. Als Gläubige sollten wir zuerst Gottes Wort bedenken und in unserem Herzen bewegen, wie es Maria tat. Sie bewegte alle Worte in ihrem Herzen. Die Menschen in Beröa, Apostelgeschichte 17, prüften beispielsweise, ob es sich so verhielte, was die Apostel ihnen verkündigten. Sie lasen nach in den Schriften. Jeder Christ sollte selbst in der Lage sein, seine Seele aus dem Wort Gottes zu nähren. Wenn wir uns innerlich leer fühlen, liegt es oft am mangelnden Bibellesen oder lässigen Besuch der Gottesdienste. Manche sagen auch: Ich kann vieles nicht verstehen, was in der Bibel steht. Nun, was du nicht verstehen kannst, das ist nicht dein Problem. Halte dich an das, was du verstehst. Und das ist schon sehr viel. Kehren wir zurück zu den ersten Christen, an die der zweite Petrusbrief geschrieben ist. Die Sintflutleugner erinnert Petrus, dass die Erde zuerst aus dem Wasser hervorgegangen ist. Gott schied das Wasser vom Festland durch sein Wort. In 1. Mose 1, Vers 9 steht, und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Gott teilte also das Wasser und das Festland. Er sprach und es geschah. So steht es in Psalm 33, Vers 9. Gottes Wort war Energie, gestaltende, wirksame Energie. Petrus nimmt Bezug auf diese Energie und Allmacht Gottes. Er bezeugt, dass Gott in seiner Heiligkeit die damalige Welt, die gottlos war, durch eben dieses Wasser vernichtete, durch die Sintflut. Noah und seine Familie wurden gerettet, weil Noah gehorsam war und die Arche baute. Auch Noah wurde verspottet. Wir müssen bedenken, 2/3 unserer Erde ist von Wasser umgeben. 1/3 ist nur Festland. Wenn wir die Auswirkungen der Tsunamis der letzten Zeit sehen, ist das sehr wohl denkbar und auch vorstellbar, was die Bibel über die Sintflut berichtet. Doch der Tatbestand der Sintflut wurde damals schon geleugnet und das ist auch heute der Fall. Trotz Fossilien, die sich sogar in Gesteinen finden. Kürzlich sagte ein Bruder, was der Mensch nicht glauben will, das glaubt er auch nicht. Das ist so, das stimmt. Was der Mensch nicht glauben will, das glaubt er auch nicht. Petrus deutet hier auch an, dass noch ein zweites Gericht kommt in diese Welt oder über diese Welt, dann nicht durch Wasser, sondern viel schrecklicher und gründlicher, nämlich durch Feuer. In Vers 7 sagt er, durch dasselbe Wort Gottes werden auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden aufgehoben bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Das sind sehr ernste Worte. In Vers 13 geht er nochmals darauf ein, wir haben es vorher nicht gelesen. Vers 13, wir erwarten aber nach seinem Versprechen einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und in Offenbarung 21 steht das Zeugnis des Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Petrus sagt aber, bevor das alles geschieht, werden zuerst Spötter auftreten, die die Wiederkunft Jesu leugnen und verspotten werden. Gegner offenbaren sich nicht, solange Lügen gepredigt werden. Sobald aber Gottes Wort verkündigt wird, da regt sich Widerstand und Spott. Der Antichrist selbst, der eine Person ist, wird ein großer Lästerer sein. Falsche Lehrer gehen oft zu beißendem Spott über. Das ist eine schlaue Form der Irreführung. Jesus wurde bei seiner Kreuzigung auch verspottet und über ihn wurde gelästert. Und er sagt zu seinen Jüngern, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Das ist ein Gesetz. Wer sich zu Jesus bekennt, irgendwie wird er abgesehen, manchmal auch verspottet. Der Spott und die Verhöhnung des christlichen Bekenntnisses über ihre Zukunftshoffnung damals hat manche Beunruhigung ausgelöst. Sicher haben die Spötter provoziert gefragt, wann kommt denn nun alles? Das beunruhigte die Gemeinde und brachte sie in Bedrängnis und in Verlegenheit. Petrus antwortet darauf. Er stellt einfach fest, dass Gottes Zeitrechnung eine andere ist als die der Menschen. Gottes Uhr geht anders. In Vers 8 lehnt er sich an Psalm 90 an. Dies eine sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist. Können wir uns das vorstellen? Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und Petrus begründet das. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige es für Verzögerung halten. Wenn bei Gott 1000 Jahre wie ein rasch vergangener Tag ist, so ist das Kommen des Herrn eigentlich nahe. Nur 2 Tage. Nach unserer Zeitrechnung, 2000 nach Christus, wären das gute 2 Tage. Auch wenn sie erst in Jahrhunderten geschieht. 120 Jahre wartete Gott, bis die Sintflut kam. Gott ist nicht säumig in seiner Ankündigung. Wenn er noch zögert, dann hat das einen anderen Grund. Nämlich in seinem tiefsten Wesen, seiner Liebe und Langmut dem Sünder gegenüber. Darum ist das, was wie ein Zögern und Zaudern aussieht, in Wahrheit göttliche Geduld, Güte, Gnade. Das ist ein heller Lichtstrahl in diesem Text von 2. Petrus 3. Er wird zwar das Gericht nicht aufgeben, aber er schiebt es hinaus. Gott, der Ewige, streckt absichtlich die Zeit, verlängert sie, damit die Menschen jede mögliche Gelegenheit nützen, um errettet zu werden. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Wir sprechen von der Gnadenzeit, eine Zeit, in der noch jeder Mensch Möglichkeit hat, umzukehren. Es gibt allerdings auch ein zu spät. Unsere Aufgabe ist es, aufmerksam zu machen und einzuladen. Komm zu Jesus, rufe ihn an. In ihm ist der Heiland, der Retter, zu uns gekommen. Jesus selbst sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was du auch getan hast, Jesus vergibt es. Es gibt ein Lied, Jesus nimmt die Sünde an, sagt doch dieses Trostwort allen. Die Gnadenzeit ist aber auch eine Möglichkeit für jeden gläubigen Christen, sein Leben zu überdenken. Ich sagte schon, wir leben in einer Zeit heute der Verführungen. Man ist heute geneigt, den schmalen Weg breiter zu machen. Denn es geht sich auf dem breiten Weg bequemer, als sich auf dem schmalen Weg einzuschränken. Wir müssen uns die Frage stellen, wo wird mich Jesus antreffen bei seiner Wiederkunft? Seine Wiederkunft geschieht in einem Nu, plötzlich, unerwartet. Da kann man nichts mehr ändern. Jesus hat genau beschrieben, wer auf dem schmalen und wer auf dem breiten Weg geht. Der schmale Weg führt zum Leben, der breite Weg führt ins Verderben. Noch ist Gnadenzeit. noch kannst du deinen Kurs ändern. Jesus hat in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen angedeutet, dass der Bräutigam verzog. Er kam etwas später. 5 Jungfrauen waren bereit, als er kam. Sie zogen mit ihm. 5 aber waren nicht bereit. Sie hatten kein Öl in ihren Lampen. Das heißt, sie hatten kein geistliches Leben. Sie konnten nicht in dem Fackelzug mitziehen mit dem Bräutigam. Als sie später kamen, sagt der Herr, ich kenne euch nicht. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es könnte ja jemand denken, was soll diese Predigt bewirken? Ist sie ein Druckmittel, die Angst erzeugen soll? Drohbotschaft statt Frohbotschaft? Ist sie eine Drohung, die möglicherweise Verzweiflung auslösen soll? Ist sie ein Lockmittel? Nein, das sei ferne von mir. Ich stehe auch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Diese Predigt gründet sich auf Gottes Wort und der persönlichen Aussage eines Apostels Petrus. Der 2. Petrusbrief sollte die damaligen Christen stärken, damit sie fest und zielbewusst ausharren konnten. Das möchte er auch an uns heute bewirken, damit wir fest und unbeirrbar unseren Weg gehen. Dieser Brief birgt aber auch Hoffnung und Zuversicht für jeden Menschen, nämlich die Gnade und Langmut Gottes zu nützen und umzukehren. Die Güte und Liebe Gottes möchte uns zur Umkehr bewegen. Es war die tiefe, bedingungslose Liebe Gottes zu dir und mir, die ihn dazu brachte, Mensch zu werden und eine Erlösung für dich und mich zu schaffen. Diese Liebe will uns überwältigen. Sie möchte zu Jesus hinziehen. Gottes Langmut zielt immer auf Rückkehr, Heimkehr und Umkehr aller Verirrten hin. Deshalb sollen wir die Zeit nützen, auskaufen zu unserem Heil und zur Rettung unserer Mitmenschen. Bei aller Turbulenz der Zeit, die uns noch manches abverlangen wird, gilt das Wort Jesu an die Jünger und auch seiner Gemeinde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Jesus gibt uns aber auch die Anweisung in Lukas 12. Ein Teil wurde vorhin schon gelesen. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Das wäre die richtige Adventshaltung. Möge er uns alle wachend antreffen bei seiner Wiederkunft. So gesehen wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten. Petrus schließt seinen 2. Brief. Ich lese noch kurz den Abschluss dieses Briefes, 2. Petrus 3, Vers 17 und 18. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.